Game Talk. Mit mir, mit dem da und da. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Folge Game Talk hier. Montagabend, Rocket Beans TV, 19 Uhr. Bestbesetzung, denn er ist hier.
Das fängt gut an.
Warum lachst du?
Ich fange erstmal an. Danke, Elias. Danke, wir, dass ihr dabei seid. Ich bin gleich so, Kollege Schnürschuh hier
rübergegangen. Das ist absoluter Quatsch. Ich habe nichts. Ich habe völlig damit gerechnet, dass du erst einmal hier
unser Evergreen.
Aber endlich hatte man eine Funktion hier. Ne? Kennt ihr das? Es gibt ja früher für Kopfhörer gab es diese Glasköpfe, wo man die quasi drauf ablegen kann. Eigentlich ist es perfekt dafür geeignet. Ne? So ein 400-Euro Glas-Booty-Kopf, womit du deine Kopfhörer draufpacken kannst.
Das ist hier tatsächlich die Runde der allerersten Game Talk-Folge.
Das stimmt. Wir sind wieder lang ist es her.
Ja.
Noch als das Format gut war.
Ey. Das stimmt natürlich nicht.
Das stimmt, als es gut war und jetzt ist es besser.
Oh, nice safe.
Ja,
nehme ich.
So macht man das, ja. Bevor wir weitermachen, Leute, und euch die Themen präsentieren, haben wir hier noch einen kurzen Spot für euch. Ja, Game Talk.
Okay. Game Talk hat sich verändert.
Ja, siehst du, jetzt ist alles so ein bisschen High Class, edel.
Aha.
Schön, hübsch.
Finde ich gut.
Aber wir sind die Konstante, Elias. Du hast es schon gesagt. Bei der ersten Show dabei gewesen, bei der ersten Folge und jetzt wieder. Ich meine, wir sind genährt am Busen des Gamerwissens. Ich wollte nur gucken, ob du dann darauf noch reagierst und können unser Wissen hier auch weitertragen. Leute, wie geht's euch?
Mir geht's gut. Es steht gerade viel an. Pokémon mit Wirt ist hoch im Kurs, bei uns zumindest.
Ja. Was macht Annette?
Über Annette möchte ich heute nicht sprechen.
Hängt mit Bianca ab.
Aber sowohl von Annette als auch von anderen interessanten Gestalten wird es am Mittwoch um 18 Uhr mehr geben.
Ja.
Aber Pokémon mal zur Seite. Wir wollen hier über die aktuellen Sachen sprechen.
Mhm.
Und da haben wir ja viel gesehen, viel gespielt. Ich weiß, dass du, lieber Gregor, Outer Worlds gespielt hast.
Ja.
Ich glaube auch durch.
Was dazu. Nicht ganz durch, aber ich habe tatsächlich viel vom Wochenende damit verbracht. Hat vorher ein bisschen reingespielt, auch leider erst direkt zum Start spielen können. Sonst hätte ich gerne vorab noch mal reingespielt. Und bin jetzt so, es fühlt sich so an, als ob ich mich auf der Zielgeraden befinde. Aber wir können uns gerne drüber unterhalten.
Genau. Wirt hat das auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, du hast so ein bisschen den Anfang gespielt.
Ich habe nur den Anfang heute Morgen ein bisschen gespielt, aber ich habe das Wochenende mit der ESL One verbracht. Habe mir dann angeschaut, wie Dota hier so ein bisschen abgeht hier in Hamburg, in größeren Turnier und schwerpunktartig habe ich meine Zeit mit Modern Warfare verbracht.
Also Modern Warfare, Alter, das ist ein richtig gutes Potpourri heute. Wir haben natürlich auch Death Stranding gespielt.
Death Stranding.
Ach man.
Alarm.
Sowohl Gregor als auch ich durften sehr viel Death Stranding spielen. Gregor, ich sag's einfach.
Sag's einfach. Ja.
Gregor hat's durchgespielt.
Ich habe Death Stranding durchgespielt, genau.
Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber dazu wird das dann pünktlich am Freitag, ich glaube um 7 Uhr irgendwas.
Embargo-Ende ist Freitag um 8.01 Uhr deutscher Uhrzeit. Genau. 8 Uhr und eine Minute.
Das heißt, um 8 Uhr und eine Minute bekommen wir dann hier ein VOD von euch?
Genau, es wird, glaube ich, hier auf dem Sender laufen und um 8 Uhr, sobald ihr aufgewacht seid, ich gehe davon aus, dass ihr nicht vor 8 Uhr aufwacht, wird es dann auf dem Rocket Beats Gaming-Kanal einen ausführlichen Review-Talk mit Gregor und mit mir geben und all unseren Impressionen und Eindrücken rund um das Thema Death Stranding.
Genau, genau. Also ein bisschen gedulden. Und für einige Leute ist es ja auch nochmal Feiertag da. Ne? Ist ja der 1.11. sowieso, der 31.10. sowieso. Ne?
Ah, stimmt, aber ja.
Im Süden kann man vielleicht dann auch nochmal sich ein bisschen ausschlafen und sich drauf freuen. Und ja, bis zum Release danach sind es noch knapp eine Woche hin. Also genau. Wir werden entsprechend natürlich auch darauf aufpassen, dass wir euch da nichts was vorwegnehmen. Yeah. Aber es gibt schon sehr viel zu sagen.
Über Spiel. Genau, Baumkuchen hat es gerade geschrieben. Ich lasse mich doch nicht von euch spoilern. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gregor und ich werden uns, ich glaube, wir dürfen uns inhaltlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt bewegen. Also so tief ins Detail. Wir dürfen natürlich das komplette Spiel bewerten.
Genau.
Aber wir dürfen also, so oder so nicht alles
sowieso, erzählen. Das hätten wir auch sowieso nicht gemacht in der Form. Sonst dann, weil da auch sehr viel inhaltlich du natürlich vorwegnehmen würdest. Und das werden wir noch diskutieren, wie viel in Trailern gezeigt wurde, wie viel du im Game dann sehen kannst.
Ja.
Wir dürfen nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Sachen da zeigen. Das ist auch in Ordnung, denn man kann über den Rest reden und man muss nicht unbedingt über eine Story von dem Spiel reden, indem man sie verrät.
Absolut, das hast du sehr, sehr gut erkannt. Wenn ihr trotzdem Fragen habt, die Aufzeichnung wird übermorgen stattfinden. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, dann haut sie sehr gerne raus unter dem Hashtag GameTalk, unter dem Hashtag GoldenBoys. Wir werden uns das alles anschauen und dann können wir das im besten Falle auch noch mit in diese Aufzeichnung reinnehmen. Aber das ist auch nochmal Zukunftsmusik. Ich würde erstmal vorschlagen, wir reden erstmal über die Games, über die wir so zuletzt nicht nur gesprochen haben, sondern vor allem auch die wir gespielt haben. Mhm. Outer Worlds haben wir ganz kurz angerissen. Wollen wir damit auch direkt anfangen?
Das können wir gerne machen. Klar, ist ja gerade momentan aktuell in aller Munde, vor allem auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Sony-Systemen spielen, ist ja ein Game Pass-Game.
Ja.
Das heißt, du kannst es entweder auf der Xbox oder über den Xbox Store auch auf dem PC spielen, soweit ich mitbekommen habe. Obwohl, wenn du es kaufen willst, du über den Epic Store gehen musst. Das ist eins dieser Epic Games.
Oh, okay.
Ja, also zumindest, ihr könnt mich gerne korrigieren im Chat, aber
ich
es ist so, wie ich
jetzt über Microsoft Store jetzt.
Genau, wenn du es über Microsoft Store kannst, aber wenn du es dir kaufen möchtest, dann müsstest du über den Epic Store, glaube ich, erstmal noch gehen, bis eine Steam-Fassung da ist. Mhm. Ich habe es auf der PS4 gespielt, auf einer normalen PS4. Und es ist ja richtig abgegangen von den Wertungen her aus. Also als das Embargo dann gefallen ist, lauter 5 von 5, 10 von 10, 9 von 10. Fallout ist Geschichte, Bethesda ist besiegt. Ne, da wurden schon quasi die Tänze auf dem Grab ausgeführt. Und ey, ich habe sehr viel Spaß bisher damit gehabt. Es ist wirklich so ein sehr oldschooliges, nach Fallout 3 Tradition, oder Fallout New Vegas besser gesagt, weil es ja fast die gleichen Entwickler sind.
Yeah.
Mit Obsidian Entertainment plus Leute, die damals an den Fallout 1 und 2 Spielen mitgearbeitet haben, die hier für die Story und als Game Director verantwortlich waren. Ich habe mich wieder zurücktransportiert gefühlt, so ins Jahr 2011, ne, mit allem drum und dran. Aber es ist auch ein Spiel, was sich anfühlt, als ob es schon viele Jahre alt ist.
Genau, das ist nämlich der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Du hast es auch schon kurz angemerkt, dass es super viele Stimmen gab. Ich glaube, Jim Sterling hat jetzt heute, glaube ich, auch noch mal ein Video veröffentlicht, das natürlich wieder sehr plakativ war, aber mit dem Titel Bethesda ist jetzt endgültig obsolet, weil jetzt noch mal ein Fallout-Äquivalent gekommen ist, dass seine Ursprungsmarke einfach entwachsen ist und qualitativ einfach hochwertiger ist als alles, was wir die letzten Jahre von Fallout mitbekommen haben. Würdest du sagen, dass es sich auch so auf die gleiche Ebene einreiht, The Outer Worlds mit Fallout, weil es an sich ja eigentlich damals angekündigt wurde mit der Prämisse, dass das ja so eine Art Double-A-Spiel sein wird. Das ist von Obsidian und hat ein Budget, aber jetzt kein Budget, das man vergleichen kann mit einem Skyrim, mit einem Fallout 4 oder mit einem anderen AAA-Spiel. Und deswegen fand ich es an sich ganz interessant zu beobachten, dass halt trotzdem, obwohl das Budget für das Spiel nicht ganz so groß war, dass trotzdem qualitativ halt sehr krasse Vergleiche gezogen wurden mit Fallout 4 und dann stellenweise auch der Satz gefallen ist, das ist einfach deutlich besser als alles, was wir zu Fallout in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, also es kommt viel damit rein, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie, das ist so der Schluck Wasser in der Wüste des Verdurstens der klassischen PC-Rollenspieler. Wobei ganz klassisch, das ist eben die Fallout 3 Ära, ne, es fühlt sich sehr an wie die Bethesda-RPGs seit der Xbox 360-Generation, auch wenn du natürlich Writing hast von den ganz alten Leuten, aber die spielen dann wahrscheinlich eher Disco Elysium, die so die ganz alten PC-Rollenspiele, wo sie draufstehen. Fallout 76 spielt da tatsächlich sehr viel rein, denke ich mal dafür, weil damit hat man sich eben durch die Ausrichtung als Online-Game mitten im kompletten Verzichten auf das, was für viele Fallout ausgemacht hat, die Open World, die Story, die kleinen Quests, die man machen kann. Wie kannst du denn Fallout 3 rausbringen, was keine NPCs hat? ne? Mhm. Nicht Fallout 76, sondern nur auf Kämpfe und kleine. Also ich habe Fallout 76, die Freundin hat damals sehr viel gespielt, weil sie auch eben Fallout dann gezockt hat. Und das haben wir dann auch lang oder schnell liegen lassen, einfach weil du da im Endeffekt nur durch die Endzeit gegangen bist und Podcast gehört hast. Du hast nur Audiologs gefunden und gehört.
Von mittlerweile gibt es doch NPCs.
Ist das schon soweit? Ist das jetzt mittlerweile drin?
Ich glaube, die wurden auf Patch? Der E3 angekündigt.
Die wurden angekündigt, aber ich weiß nicht, ob es schon drin ist.
Ja, ich erinnere mich nur an diesen super surrealen Moment, als ich mit Simon auf der E3 Bethesda PK dieses Jahr war und wir in diesem ganz komischen Saal saßen, wo generell so ganz komische Stimmung war, und dann haben sie angekündigt, Fallout 76 hat NPCs und der Saal rastet aus. Und ich dachte mir, what the fuck passiert hier gerade?
Verdursten in der Wüste von
das
wegen,
ne? Das ist so komisch gewesen, ey, keine Ahnung.
Das Ding ist eben, dass du in der Art von Rollenspiel, vor allem von Bethesda selbst, einfach seit Jahren nichts bekommen hast. Ja. Elder Scrolls dauert Ewigkeiten, bis der 6. Teil kommt. Die haben sich in Online-Fahrt und auf dem Handy jetzt quasi ausgetobt. Fallout 76 war eben weit davon weg, was sogar ein Fallout 4 gewesen ist. Und das war so der letzte Geschmack, den man bekommen. Und aus Fallout 4 ist ja nicht so angekommen bei vielen, wie sie es erhofft haben. Auch ich persönlich, mein Liebstes ist Fallout 3.
Ja.
Habe ich richtig, so. Also habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Und es hat natürlich die typischen Bethesda-Sachen drin, mit sehr weiter Open World, mit sehr teilweise ausgefallenen Quests, die natürlich auch von Obsidian Entertainment selbst, die jetzt mitverantwortlich waren für Outer Worlds, ja auch mit Fallout New Vegas bespielt wurden. Die haben ja das Spin-off gemacht dafür, was für viele inhaltlich ja auch besser gilt als die Fallout-Spiele. Ich habe nicht so viel New Vegas gespielt, deshalb kann ich
das
nicht
sagen. Das ist schon sehr gut.
Ja, also es ist auch mal auf meiner Halde drauf. Ich habe es aber auch damals nicht gespielt, weil es enorm verbuggt war.
Ja, Konsolen. Das stimmt. Das war leider so ein der Ruf, den Obsidian leider nie so wirklich losbekommen hat. Wobei Outer Worlds gar nicht mal.
Nö, ich habe, ich glaube, ein oder zwei Bugs jetzt hier gehabt auf der PS4, wo ich gespielt habe, aber nichts Gamebreaking, dass mal der Ton weg war und solche Geschichten. Aber es ist kein Erlebnis jetzt wie Fallout New Vegas zu Beginn oder auch noch, wenn du weiter zurück ist, KOTOR 2 hatten sie, glaube ich, auch gemacht, was sie hier so halbfertig rauswerfen müssen. Und Obsidian hat immer ein bisschen Pech gehabt, dass sie hier so hinterher aufräumen müssen bei solchen Projekten. Deshalb haben sie auch so den Ruf neben Bethesda, dass sie so eine Backschleuder sind.
Ja. Ne?
Und ich habe schon gehört, bei einigen Leuten, gerade die PC-Performance ist ab und zu nicht mal so toll, und es gibt auch noch Bugs hier und da, aber die haben mich jetzt nicht so sehr getroffen bei Outer Worlds. Also, was Spaß macht, und mir am Anfang hat es mir auch nochmal um eine Ecke wirklich mehr Spaß gemacht als die aktuellen Fallouts und der andere Kram, der rollenspielmäßig gekommen ist. Es fühlt sich eben wie eine schöne, die alte Formel, die wir haben, wurde jetzt nochmal gesäubert und nochmal wieder präsentiert und einfach perfektioniert, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist so ein Spiel, das hätte genauso gut wirklich 2011, 2012 rauskommen sollen, wenn du nicht die Fallout-Lizenz gehabt hättest. Ne? Obsidian hat jetzt Geld bekommen, sie wollen ihr eigenes Fallout machen, und wir machen etwas ohne die Pip-Boys und ohne diesen Retro-Future-Charme. Dafür gibt's eben trotzdem immer noch bisschen Humor mit dabei, andere Bildsprache, hier dieses Spacer's Choice, das Mondgesicht. Das ist der Pip-Boy, oder? Ja, nicht zu 100%, aber es wird schon, du kriegst so einen Vibe, ne? Wie bei den Fallout Games. Ich habe auch sehr viel so ein Mass Effect Gefühl da drin bekommen, tatsächlich.
Das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte.
Also, weil von Mass Effect hast du ja auch nichts Geiles bekommen in den letzten Jahrzehnten.
Stimmt, leider.
Und was ich hier im Nachhinein gemerkt habe, es spielt sich sehr gut, es hat cool geschriebene Dialoge. Was ich vermisst habe da bisher ist, die Locations sind nicht so geil alle verbaut. Ne? Okay. Bei den Fallout-Spielen ist es ja so, du hast meist eine Map, die ist relativ groß, und da hast du auch deine weiten leeren Strecken, aber du kannst hier was entdecken, da ist mal ein Dungeon, so dieses Erkunden. Das war so der große Spaß, den ich hatte. Und was weiß ich, bei Fallout 3, du entdeckst Rivet City und irgendwo gehst in eine Höhle rein, du hast auf einmal eine Gesellschaft, wo Kinder an der Macht sind. Und oder was war das? Die United States of Dave. Ne? Also solche Sachen, es war so der große Spaß, sowas hier zu entdecken. Und bei Outer Worlds haben sie das Mass Effect-Style gemacht, dass du verschiedene Planeten und Raumstationen anfliegen kannst. Na, gibt's auch so ein Äquivalent wie die Citadel, wo du unterwegs sein kannst, aber kleiner als die Citadel beispielsweise. Und gerade die Anfangsplaneten, die fühlen sich sehr gedrängter. Ne? Du hast kleine Locations, wo da mal ein, zwei Siedlungen sind, und oh, die nächste Objektiv ist, zu anderen Siedlungen zu gehen. In die Richtung 400 Meter wird dann auch immer angezeigt. Ne? Das wirkt auch so klein durch die Meterangaben, die man hier hat. Und du kannst zwar unterschiedliche Looks dann haben. Der eine Planet ist dann nur dunkel und du siehst irgendwelche Asteroiden, die rumfliegen. Der andere, da sind riesige Pilze, die überall herumwachsen. Jetzt bin ich schon bei Locations angekommen, die ein bisschen breiter sind. Aber so das Weltendesign ist mir ein bisschen zu klein und gedrängt.
Verstehe.
Im Moment noch, ne? So fragmentiert.
Was sagst du denn zu dem Thema? Ich will auch nicht super lange jetzt noch weiter drüber sprechen. Aber das ist ein Punkt, der mir bei Fallout 4 zum Beispiel sehr missfallen hat oder den ich sehr vermisst habe. Das waren interessante Charaktere, die gut geschrieben waren oder generell interessante Nebenquests. Das war der Punkt, wo ich halt echt mir gedacht habe, okay, fuck, ich glaube Fallout 4 und ich, das wird leider nichts, obwohl ich mich riesig auf das Spiel gefreut habe. Deswegen war ich auch so gespannt darauf, wie sich jetzt Obsidian mit diesem neuen Ansatz schlägt. Vor allem, weil du jetzt auch gerade diesen offensichtlichen Mix nochmal erwähnt hast, Fallout und Mass Effect, weil das alles so ein bisschen Sci-Fi. Würdest du sagen, dass da Charaktere sind, die halt interessant sind, Quests sind, die einem auch so ein Stück weit im Gedächtnis geblieben sind? Vielleicht jetzt nicht krass so zu vergleichen mit der Atombombe von Fallout 3, aber dass da halt immer noch so Leute oder Sätze fallen, die einfach schön sind und die den Unterschied letzten Endes ausmachen.
Die beiden Game Director, die jetzt für Outer Worlds verantwortlich waren, sind ja die hauptsächlich Fallout 1 und 2 gemacht waren, die heute noch gelobt werden wegen ihres Writings, wegen ihrer Charakterisierung. Und du merkst, also das ist für mich auch die absolute Stärke des Spiels, dass da gewitzt wirklich da an den Dialogen gesessen wurde, es auch Spaß macht, auch mit deiner Party da unterwegs zu sein, wenn du sie eingesammelt hast. Die sind jetzt nicht sehr ausgefallen, bis auf ein, zwei Sachen, aber das sind einfach normale Dudes und Mädels, mit denen du hier unterwegs bist, die alle aber ihre Eigenheiten haben und die haben natürlich auch ihren Companion-Quest, den du erfüllen musst, wo du nochmal sie näher kennenlernen kannst und auch unterhalten sich untereinander. Also da wurde schon viel auf dieses Klein-Klein geachtet. Ich würde sagen, so rein von der Story her, das, also ganz ehrlich, mir gefällt Mass Effect besser, da wirklich, weil du auch viel erinnerungswürdigere Charaktere hattest und Mass Effect in seinen besten Teil. Ne? Wenn du jetzt das komplette Mass Effect nimmst und da, wie es mit Teil 3 zu Ende geht und was da genau passiert, also da hat mich das auch wesentlich mehr gepackt als das, was hier bei The Outer Worlds ist, sondern du hast mehr hier deine Spielwiese als Space Captain. Ich habe online gelesen, Leute vergleichen das so ein bisschen mit Firefly, so ein leichter Firefly-Touch. Ja, ja. So, ne, von das wegen
ist nicht der schlechteste.
Ist nicht der schlechteste Vergleich, genau.
Das eine finde ich, so sieht auch ein bisschen wie Futurama aus.
Ist ein Futurama, ein bisschen Firefly. Es steckt sehr, sehr viel. Es hat nicht so eine eigene Identität, kann man fast sagen, ne?
Du hast ja den Doc am Anfang, der wirkt ja auch so ein bisschen wie Emmett Brown oder hier ein bisschen aus wie Rick aus
Rick Morty. Ach so, ja, den Doc
meinst du. Der dich aus der Kryostase rausholt.
Ja. Der zum Beispiel, also es ist so gelernte Bildsprache, die du hast, und The Outer Worlds, ich glaube, das meiste, was man darüber sagen kann, ist es eben, dass man eher andere Sachen zum Vergleich heranzieht, ne, und das Outer Worlds ein bisschen so wenig seine eigene Identität hat. Es stammt von Fallout ab, aber du findest Elemente von diesen Sachen noch mit drin, spielt sich genau wie das. Gameplay-technisch kann ich da jetzt nicht so viel beanstanden, ich finde, das Kampfsystem ist nicht so geil wie bei Fallout auch,
weil ja, das Wettsystem ist,
genau, das ist eine Zeitlupe, glaube ich, ne,
also ja,
im Vergleich zum Wett.
Im Endeffekt ist es das Wettsystem, weil bei Fallout hat es ja, und das finde ich, das ist eine sehr coole Sache, um Ego-Shooter gemeinsam mit Rollenspiel zu verbinden, dass du die Zeit verlangsamen kannst und dann kannst du strategisch auswählen, welcher Körperteil Prozent anzeigen werden, die angezeigt, je nach Position oder deinen Werten, die du hast. Und diese Taktik mit Echtzeit zu kombinieren, fand ich, hat echt gut funktioniert. Hier hast du einen Zeitlupen-Button, den du machen kannst und dann kannst du händisch wirklich wie bei einem Ego-Shooter anvisieren und du hast immer noch die Möglichkeit, verschiedene Körperteile anzuvisieren. Wenn du jemanden ins Gesicht triffst, könntest du einen Blindheitseffekt haben für die nächste Zeit, sodass dich der Gegner gerade nicht sehen kann. Also wirklich so, wie Vets ungefähr funktioniert, nur in Echtzeit. Und spielt sich wie ein Standard-Ego-Shooter eben. Nicht besonders viel mehr, mit der du diesen Slow-Mo-Button hast. Plus deine beiden Companions, die du maximal dabei haben kannst, die kannst du noch mit KI so ein bisschen einstellen, wenn du pazifistisch spielen möchtest, damit die zum Beispiel nicht angreifen oder loslassen, dass sie ihre Special-Ability losmachen. Also rein Gameplay-technisch ist da eben nichts Besonderes. Es macht aber alles, was es macht, sehr, sehr solide. Okay.
No? Ja, das kann das, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen. Es ist ein solides Spiel. Man sollte jetzt vielleicht nicht das Beste vom Besten erwarten, aber es ist ein schöner Zeitvertreib, vor allem im Game Pass.
Also mit dem Game Pass, du hast ja 1 Euro, was du dafür ausgeben konntest, ne, vor langer Zeit, damit du Game Pass dann haben kannst, so viele Leute zocken jetzt auch im Game Pass. Ich glaube, das wird dann auch nochmal ein bisschen positiv aufs Spiel einwirken, weil ich habe schon gehört, dass es vergleichsweise sehr kurz ist für so ein Rollenspiel, dass manche Leute schon quasi alle ihre Quests nach 20 Stunden ausgelöst haben, was für eine Länge für Spiel finde ich vollkommen in Ordnung, 20 Stunden. Bei einem Rollenspiel ist das fast schon näher, ich habe gerade angefangen, warm zu werden. Ne? Und solange nicht alles dann immer mit so Busy-Quests gefüllt ist und du machst hier noch Kleinkrams oder du baust deine Stadt auf und so weiter, sowas gibt's hier nicht. Ne? Also, dass dir quasi die Zeit so richtig stehlen kann, so Management-Krams bisher, aber mich hat's auf jeden Fall so gut mitgenommen, dass ich es gern gespielt habe, hat sich eben ein bisschen sehr kleinteilig angefühlt, ich werde es auch noch in Ruhe durchzocken, aber ich werde dann noch mal ein paar Nächte drüber schlafen müssen. Momentan sehe ich es jetzt nicht als den Fallout-Killer oder vergleichsweise den neuen Highland. Ne? Sie haben auf jeden Fall einen sehr guten Ansatz für ein Outer Worlds 2, weil ich würde gern schon mehr von der Welt sehen. Ne?
Ja, also vor allem, wenn Microsoft jetzt dabei ist. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die jetzt das als fette neue Marke etablieren, da richtig viel reinbuttern. Mhm. Und dann hast du halt mit Outer Worlds 2 ein fettes neues Ding für Scarlett oder was auch immer dann die neue Xbox-Konsole sein.
Ja, ey, da nochmal Budget rein. Vor allem die Technik sieht cool aus, weil sie so diese bunten Locations haben. Es ist vergleichsweise eh nicht so aufwendig gemacht.
Das spielen wir noch für die Switch, ne? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es dort einigermaßen gut laufen kann, weil wenn du ja schon sagst, auf der PS4 ist es schon so.
Auf der normalen PS4 habe ich 30 FPS mit ab und zu mal ein paar Einbrüchen, aber es läuft, auf dem PC ist es, wie gesagt, auch irgendwie so ein bisschen noch, aber das sind alles Sachen, an denen man arbeiten kann. Das liegt an der Engine.
Ja, okay.
Und vielleicht läuft es auf der X ja geil. Könnt ihr ja gerne schreiben, wenn es auf der Xbox One X mal gespielt habt.
Welche Engine ist denn das? Weil ich finde, die Bewegung der ganzen Charaktere ähnelt schon sehr Fallout 3. Also, ist halt also
Bethesda Engine ist es nicht. Steif ist, das Spiel ist mega steif.
Ja. Das ist nicht die Bethesda, wahrscheinlich die Unreal Engine.
Oder irgendeine oder Unreal Engine wird es sein.
Aber
ganz,
schon
ganz bestimmt.
Und ist schon krass, dass sie das so übernommen haben, dass es sich so anfühlt wie ein Fallout-Spiel. Finde ich schon interessant, dass man so eine Engine übertragen kann.
Ja, zumindest die Texturen laden ähnlich wie bei den Bethesda-Spielen langsam nach.
Hervorragend.
Ja, ich musste schon ein paar Sekunden warten, bis das Poster scharf wird an der Wand.
Ja, du hast jetzt noch knapp 6 Minuten Zeit, um uns alles über Modern Warfare zu erzählen.
Okay, Modern Warfare ist ein Reboot von der 2007er Serie und hat eine Cross-Plattform. Du hast die Cross-Plattform-Möglichkeit im Multiplayer. Das heißt, alle Leute, die jetzt eine Xbox haben, können jetzt auch mit der mit PS4 besitzen oder PC spielen. Das hat hervorragend funktioniert. Schrock hat eine PS4, ich habe einen PC, sein Kumpel hat eine Xbox und wir haben am Wochenende sehr viel schön.
Okay, du hast 5,5 Minuten. Ist alles gut. Du kannst einen Gang
zurückschalten. Okay, wir haben viel Zeit damit verbracht. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt und zur Singleplayer-Kampagne kann ich einfach sagen.
Hast du die gespielt?
Ja, ich habe die durchgespielt. Das geht recht fix. Das
sind
wieder 5 bis 6 Stunden und man könnte sagen, Modern Warfare ist erwachsen geworden, weil vorher war es ja so immer spektakuläre Explosionen, immer krasse Skripte, eine Atombombe explodiert, ein Flugzeug stürzt ab und du schießt im abstürzenden Flugzeug noch auf Terroristen und bist in Schwerelosigkeit, lässt einen Satelliten explodieren, damit oder eine Atombombe explodieren, damit MP ausgeführt wird und so weiter. Das ist alles jetzt mittlerweile nicht mehr da. Das fühlt sich ein bisschen an wie Sicario oder Zero Dark Thirty. Mittlerweile okay. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, aber die versuchen immer noch zu schocken, indem sie einfach sehr viele, Gräueltaten zeigen, indem Kinder getötet werden, Giftgas auf Zivilisten losgelassen wird.
Ja, das hat
Terroristen so halt einfach in London einfach ein paar Bomben explodieren und sich selbst in die Luft sprengen und Wirrwarr machen. Also es sind so sehr viele Sachen, die in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben, was halt so ein bisschen merkwürdig ist.
Naja, das hat so die Modern Warfare-Reihe so ein bisschen als Tradition, also als ganz komische Tradition irgendwie aufgebaut, dass sie mit Modern Warfare 2, glaube ich, auch diese komische
No-Russian-Szene
hatten. Und lustiger, apropos No-Russian, ich habe jetzt kurz vor der Sendung, das hat mir Alvin lustigerweise geschickt, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein russischer Streamer, als er Modern Warfare, wie heißt der neue Titel? Modern Warfare 3 oder einfach nur Modern Warfare?
Er heißt nur Modern Warfare, ist ein Reboot der Serie.
Genau,
Serie. Weil die ganzen Charaktere, die du vorher alle hattest bei Modern Warfare 1 bis 3, sind auch wieder da. Aha. Aber die Geschichte wird einfach neu aufgezogen mit denen.
Verstehe.
Also wie mit Comic Reboot.
Also auch von Teil 2 und 3 mit dazu, oder?
Es sind sogar tatsächlich Charaktere aus Teil 2 und 3 dabei, beziehungsweise die werden Name-Dropping. Also
okay, alles klar.
Ich kann dir nur so sagen, am Ende ist es ungefähr so wie mit Iron Man 1. Avengers-Initiative.
Wie gut sieht denn der Schnurrbart aus von McTavish?
Perfekt.
Okay.
Nee, McTavish ist nicht dabei.
Nein, Entschuldigung, wie heißt er nochmal?
Captain Price,
der meine ich.
Bezüglich des Streamers, der hat dann mittendrin einfach aufgehört, weil er war halt Russe und anscheinend ist das Spiel sehr, sehr anti-Russland.
Ja.
Und hat eine sehr strikte Message, die da gezeigt wird.
Genau,
und
das
vermittelt
ist,
wird.
Das ist auch ganz merkwürdig, weil die haben für das Spiel wieder ein fiktives arabisches Land ausgedacht, so Uzbekistan oder so. Und da findet alles statt. Es erinnert ein bisschen an Afghanistan, weil da war es halt so, dass irgendwie vor 20, 30 Jahren ein Bürgerkrieg war und
kennst du auch Rambo 3.
Dann sind die Russen da reingekommen.
Das ist die Geschichte.
Und dann kamen die Amerikaner und Briten und haben den Rebellen geholfen, die Russen zu vertreiben. Mittlerweile ist da eine neue Regierung und die Regierung scheint auch nicht so ganz cool zu sein und die Rebellen kämpfen jetzt gegen die Regierung, die Russen auf der einen Seite und die Amerikaner und Briten treffen dann jetzt wieder auf ihre ehemaligen Verbündeten und meinen so, oh, wir haben früher zusammengekämpft, jetzt sind wir Feinde und so. Also ist ein bisschen wie Afghanistan. Ja.
Hat es dir denn Spaß gemacht? Also fandst du es gut?
Tatsächlich schon, weil die haben versucht, sehr viele Kleinigkeiten einzubauen, um ein bisschen Abwechslung zu bringen. Also es gibt eine Mission, die wirklich wie bei Zero Dark Thirty ist. Du gehst in das Haus, du musst dein Nachtsichtgerät anmachen. Wenn du es abnimmst, siehst du einfach nichts. Und dann schleichst du dich langsam durchs Haus. Die Gegner huschen hin und her. Du weißt halt nicht, ob sie jetzt ein Zivilist oder ein Feind ist. Und musst dann im richtigen Moment dann einfach reagieren, ob du jetzt abdrückst oder nicht. Und in dem Fall ist es halt so, dass mittlerweile auch Frauen da als Feindbild zu sehen sind.
Ah, okay.
Also dann sind da, du siehst einfach so eine Frau mit ihrem Kind. Dann denkst du so, ah, okay, ist kein Problem. Und plötzlich zieht sie eine Waffe. Dann denke ich so, okay, ja.
Ballert mit.
Ja, wird abgeschossen und dann liegt da die Frau tot am Boden und das Kind heult herum. Und dann denke ich so,
ach nee, ich hab so, nee, das will ich nicht sehen. Nee,
das war noch nicht mal das Schlimmste, weil es gibt ja noch.
Fängt gerade an.
Ich fange noch an, weil es gibt wirklich eine Sache, da würde ich sagen, das ist krass, dass es dargestellt wird, weil da spielst du ein Kind, das dann plötzlich aufwacht in den Trümmern von einem Haus. Die Mutter liegt tot daneben und das Kind wird rausgezogen, wird gerade gerettet. Und dann kommt ein Luftangriff. Der Vater schnappt sich das Kind, läuft dann in die Wohnung und versucht sich da zu verstecken. Oh. Giftgas, alle fallen tot um. Vater versucht, Kinder zu beruhigen. Das Kind versucht sich die ganze Zeit dann zu verstecken vor den russischen Soldaten, weil die immer böse sind anscheinend. Es ist echt krass, wie es dargestellt wird. Wäre es ein anderer Entwickler, ein anderes Spiel mit einer anderen Historie, würde man sagen, Alter, das ist jetzt ein Spiel, das ein bisschen die Perspektive von den Kriegsopfern zeigt und nicht die ganze Zeit von Soldaten. Es erinnert ein bisschen so an The War of Mine. Was ich dachte, okay, das ist ein guter Ansatz, aber es ist immer noch ein Call of Duty, was halt so einen bitteren Nachgeschmack hat, weil Call of Duty ja immer so eine schlechte, sehr plakativ damit umgeht. Mit Feindbildern, mit Gut und Böse und so weiter, weil.
Ey, du wirst in dem Call of Duty in der Story keine nuancierte Darstellung bekommen. Aber ich meine, kann man das mittlerweile nicht ein bisschen cleverer machen als, wer ist der Bösewicht gerade? Oh, Araber hatten wir schon genug.
Araber.
Oh, was ist, Chinesen ist nächstes Jahr.
Das ist es ja. Warum nehmen sie nicht mal die Chinesen? Weil die
das
Schiss haben.
Nächstes Jahr.
Stimmt, ne?
Weil die einfach Schiss haben.
War das
EA hat es doch schon mal gemacht mit Battlefield 4. Battlefield 4 ist nie in China erschienen.
Moment, war das nicht hier mit dem Homefront?
Homefront war mit Nordkorea.
Ach, Nordkorea. Scheiße.
Nordkorea ist okay.
Ja, Nordkorea kann man
machen. Ja, das ist der eine Steam-Account fehlt nicht von Kim Jong-un.
Ghost Recon 2 hatte Nordkorea als Feindbild gehabt. Und Ghost Recon 2 ist nie in Nordkorea erschienen. Aber zum Glück ist der Absatz in Nordkorea nicht so hoch. Also,
besser als in China.
Ich finde, wenn sie das schon rebooten, da können sie das Feindbild schon noch verändern.
Wort Feindbild.
Ja, wirklich, ist doch so. Aber nein, die gehen einfach wieder auf die guten alten Russen. Die guten alten.
Gab's ein Call of Duty, wo die Amis die Bösen waren, außer hier Verschwörung?
Natürlich.
Nur Verschwörung.
Das nur war Verschwörung.
Jetzt, das war jetzt mal Modern Warfare 2 mit Shepard, der dann, ja, sozusagen mit seiner Armee dann halt den Dritten Weltkrieg verursacht hat.
Also wie, in welchem, was war das? Black Ops 2, wo sie Oliver North dann hatten, einfach als Videospielcharakter?
Boah, Black Ops 2, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber Black Ops 2 war immer noch eines der Call of Duty mit einer recht guten Story, weil die versucht haben, da ein bisschen anders mit umzugehen. Weil du da verschiedene Enden hattest, verschiedene Wege hattest, die Mission zu machen, aber hier ist einfach straightforward. Ey, du wirst gewaterboardet noch in dem Spiel.
Das gute alte Waterboarding.
Das gute alte Waterboarding.
Musst du den Controller auf dein Gesicht legen und dann.
Es ist wirklich so, Activision guckt sich dann so strichlich an, ja, Kriegsverbrechen, Giftgas, check, Waterboarding, check, Kinder sterben, check, Frauen, Kinder sterben, check.
Okay, wird. Lass uns nachher nochmal über den Multiplayer gleich sprechen und wir gehen kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind. Dann werden wir gucken, welches Feindbild das nächste von Call of Duty ist. Wir einigen uns. Bis gleich.
Der Veganer.
Tschüss. Es ist aber schön, dass ich nicht der Nackteste bin im Intro. Wenn das mal wieder läuft. Wir sind wieder zurück.
Schulterfrei.
Wir sind wieder zurück aus der Werbung, es geht weiter mit dem Game Talk. Wir haben vorhin über den Singleplayer ein bisschen gesprochen. Willst du noch mal ein paar Worte zum Multiplayer verlieren? Von Call of Duty?
Modern Warfare. Ich sag noch kurz zu Modern Warfare. So sehr ich jetzt eben gerade so viel aufgezählt und gerantet habe, trotzdem hat mir die Kampagne Spaß gemacht. Also es ist Der Rest ist mein Guilty Pleasure. Es ist halt so jedes Jahr die Kampagne einmal durchspielen, ein paar geskriptete Sachen, ein paar Charaktere, ein bisschen Name-Dropping. Also wer Modern Warfare damals im Jahr 2007 mochte, der wird es jetzt auch lieben, weil sehr viele Charaktere dann hier halt wieder vorkommen oder erwähnt werden. Mhm. Und die Action ist gut, die ist halt nicht so übertrieben wie den anderen Spielen, aber die ist halt vorhanden. Also da läuft dann auch irgendwann jemand mit einer Gatling-Gun herum und ballert. Also da darf man sich jetzt nicht einen Arm
anmachen. Da
und es gibt auch nicht so eine Szene wie die hier, die ich zeigen möchte. Das ist ja,
ja
das
aber
ist die Game of the Year-Szene von Sego und von mir. Das ist von Call of Duty WW2. Wir sehen jetzt gerade, wie ein Zug gleich entgleisen wird. Und das Ding wird, glaube ich, 2 oder 3 Minuten lang entgleisen.
Na, du weißt ja ganz genau, also, Zweiter Weltkrieg war von Michael Bay ursprünglich inszeniert. Und ja, er hat Pearl Harbor gedreht. Ja. Dieser Zug, ey, ich weiß nicht, wie viele Abteile der hatte. 8 Millionen Abteile ungefähr.
Also sieht spektakulär aus.
Ich saß da nur so und hab gedacht, what the hell?
Und es will einfach nicht auf.
Brauchst du noch einen Abteil? Hier ist noch einer.
Warte.
Wait. Natürlich. It's one not more.
Ich hab die Szene ja ganz vergessen.
Wait, there's more.
Und? Dafür? Und natürlich.
Moment. Wait. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ja, ich glaube,
das war's.
Das war's.
Meinst du, die haben sich dann, die saßen da bei sich im Call of Duty Programmierhaus und haben sie auf die Schulter geklopft und gesagt, that's America.
Ja. Wie viele Abteile soll der Zug haben?
Ja. Alle.
Ja. Wie viele Abteile? Ja.
Geil. Gut, es ist eben das Spektakel.
Es ist ein Spektakel.
Du wirst, dass dein 4K-Fernseher explodiert fast vor Freude.
Ja.
So, Multiplayer.
Genau, Multiplayer.
Komm, kurz und knackig.
Oldschool fühlt sich gut an. Die haben natürlich auch neue Sachen dabei. Man kann jetzt bis zu 64 Leuten gleichzeitig spielen. Total unübersichtlich, macht überhaupt keinen Spaß, aber die haben einfach eine riesige Map. Das ist halt wirklich, die haben eine neue Grafik-Engine drin. Die wollen einfach zeigen, was sie können. Und da packen die einfach so eine 64er-Map rein. Und dann denke ich so,
warum nicht?
Überhaupt nicht durchdacht.
Das hört sich an wie Battlefield.
Ja, fühlt sich an wie Battlefield, ist aber nicht Battlefield, weil du keine zerstörbare Umgebung hast, wie bei Battlefield. Die Häuser gehen nicht kaputt, du fährst mit einem Panzer gegen Steinklotz und bleibst da hängen oder gegen irgendetwas. Okay.
Klingt nicht gut.
Du hast die ganzen Killstreaks, die dann alle 10 Sekunden von irgendjemand aktiviert werden. Das heißt, du hast die ganze Zeit einen A10 Luftangriff, der die ganze und dann denke ich auch so, wow.
Okay.
Unübersichtlich, du spawnst schnell, du stirbst schnell. Also bei Battlefield ist es halt so, du hast noch eine gewisse Zeit, bis du dann wieder spawnen kannst. Mhm. Und hier ist es einfach so, 5 Sekunden später bist du wieder drin. Und es geht dann sofort weiter. Also die Action ist mega schnell und hat mir nicht so gut gefallen. Es gibt dann noch eine 10 gegen 10 Map. Die ist halt größer als eine reguläre Map. Normalerweise halt so mit 6 Leuten, also 6 gegen 6. Und die hat mir recht gut gefallen. Die Killstreaks sind gut. Und ja, schaut euch einfach das VOD am Freitag an. Da hatten wir auch ein bisschen Multiplayer gespielt. Hat uns echt Spaß gemacht.
Ja,
und die haben jetzt noch den Spec Ops Modus drin. Das ist ein 4er-Koop. Es gab schon damals bei Modern Warfare 2 den Spec Ops mit 2 Leuten. Und der hat mir tatsächlich besser gefallen, weil es waren halt so kleine Missionen, die man halt zu zweit gemacht hat. Da hast du 3 Minuten Zeit gehabt, irgendwie eine Autobahn oder eine Brücke zu clearen oder hier durch das Flugzeug zu rennen und die ganzen Terroristen erledigen. Mehrere kleine Missionen, Schneemobilrennen und so. Ist jetzt alles nicht mehr dabei. Die haben jetzt 4 große Maps, wo man dann herumläuft und fast immer das gleiche macht. Lauf zu Punkt A, beschütze den Punkt A, bring alle Terroristen oder Russen um, 100, 200 Leute. Lauf zum nächsten Punkt, begleite den Wagen, bring da alle um und es war sehr kompliziert, die Maps waren langweilig, die Gegner sind in Horden gespawnt, es ist halt, es ist
95%.
Es ist nice to have. Das gab's alles schon bei Modern Warfare 3, das, ja, nicht so geil. Und jetzt kommt noch ein Skandal. Es gibt einen exklusiven Spielmodi für die PlayStation 4.
Ja, aber das haben sie schon häufiger. Also
nein.
Ich, ne? Doch, das haben sie für Call of Duty haben sie das in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, dass es irgendwas Exklusives
ist. Ja, eine Map, aber hier ist ein kompletter Spielmodus, komplett für die PS4, ein Jahr lang exklusiv. Es also der Spec Ops Survivor Modus, den es damals bei Modern Warfare 3 gab.
Und das ist wahrscheinlich einer, auf den alle Bock haben, ne?
Nein.
Okay.
Ich habe mir den angeschaut jetzt im online und dachte so, naja, schadet nicht, also brauche ich nicht. Also schade, dass nicht dabei ist, aber trotzdem ist es halt ein bisschen komisch, dass man dann halt ein halbfertig, also sagen wir mal ein 80% fertiges Spiel hat und dann die letzten 20% fehlen.
20% fertige Spiele. Lass uns mal ein bisschen über was ansprechen, oder willst du noch was Konkretes wissen?
Nee, ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, ach, brauche ich nicht, weiß ich nicht, zu Overwatch 2, würdest du das auch sagen?
Overwatch 2, Meister der Überleitung hier, hey.
Brauchst du das?
So. Ja, wie soll ich sagen? Fanservice-technisch ist es natürlich geil, dass sie wieder was raushauen, aber jetzt noch auch ein bisschen was PvE-mäßiges. Aber wenn sie jetzt sagen, ey, wir bringen Overwatch 2 raus, Overwatch 1 ist damit komplett tot, wir supporten es überhaupt nicht mehr, würde ich sagen, ey, nee, das so funktioniert's nicht. Overwatch 1 ist ein PvP-Spiel und Overwatch 2 ist ein PvE-only, wie wir erfahren haben. Und wenn ihr jetzt dafür das Overwatch sterben lasst, was da gerade relativ gut läuft, verstehe ich das halt nicht.
Genau, ganz kurz Kontext. Mhm. Es gab jetzt wieder relativ große Leaks im Rahmen der BlizzCon, oder jetzt wird bald die BlizzCon erscheinen oder vorgeführt, stattfinden.
Genau, kommendes Wochenende ist es soweit.
Genau, und im Vorfeld wurden dann wieder ein paar Leaks veröffentlicht und im Internet rausgehauen.
So, schön, dass du gesagt hast, veröffentlicht, weil so ein leicht dezentes Gefühl kommt jetzt, dass das, also in einem Artboard gelesen, wo schon über Diablo 4 was drinsteht, ja, Overwatch 2 und so weiter kommt. Ich meine, Blizzard ist in der Diskussion gewesen. Ja, das haben wir auch schon das Game Talk Special dazu gemacht, letzte Woche, wegen der ganzen China- und Hongkong-Proteste. Ja. Und jetzt aber die Diskussion umzulenken auf, übrigens, die Diablo 4.
Es ist schon sehr komisch und es fühlt sich sehr, sehr gelenkt an. Mhm. Also man kann sich, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ohne irgendjemanden was vorwerfen zu wollen, dass man hier und da vielleicht auch so mal was liegen gelassen hat, ja, damit jemand anderes das aufgreifen kann. Jedenfalls uns ist das auf jeden Fall, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Fest steht, man wird gerade sprechen über Diablo 4, dass da neuer Shit kommen soll, dass Overwatch 2 kommen soll, und Overwatch 2, das soll auch relativ interessant sein, dass das nicht mehr online-only sein wird, sondern auch ein ziemlich umfangreicher PvE-Modus, dass du da eventuell sogar eine Story drin hast, was ich persönlich echt geil fände, weil ich die Overwatch-Welt, Charaktere und die Lore mega cool finde. Und ich mir damals schon, als ich das Spiel damals auch aktiv für die PS4 damals mir angesehen und gezockt habe, dass ich da eine Story sehr krass mir gewünscht habe. Und dass das jetzt eventuell kommt, das finde ich schon geil. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das dann wieder so ein Koop-Modus sein wird, wo du halt irgendwelche Wellen dann, wie du das halt stellenweise bei so Halloween-Events hast.
Die haben ja gesagt, dass der Spielmodi wahrscheinlich wieder, es gibt nur einen Spielmodus geben. Also angeblich, ist ja Leaks, wir wissen es nicht. Und der wird dann ein bisschen so sein wie mit dem Wagen begleiten. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie es heißt.
Ah, okay. So eine Art Escort-Geschichte.
Ja, genau.
Naja, es ist halt, wie gesagt, ich habe mich da auch nicht. Ich will mich da nicht zu sehr reinsteigern, keine Ahnung, es sind letzten Endes nur Gerüchte, fest steht wohl, und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es der Fall sein wird, dass Overwatch 2 kommen wird, und wie das dann letzten Endes alles ausgespielt wird, I don't know, aber das, was du gerade angesprochen hast, dass da eventuell der komplette Service nicht zum Erliegen kommt, aber sie spekulieren ja, oder man wird spekuliert, oder man spekuliert gerade, was ist denn los heute, dass Overwatch
Montag
kostenlos sein wird.
Ja, Free-to-Play, ja, stimmt, das kann auch sein.
Und das ist heftig, stell dir vor, du
hast gerade die Switch-Version erschienen ist.
Du hast die letzte Woche die Switch-Version gekauft. Und sie das jetzt nochmal ankündigen, schön Overwatch, dann Free-to-Play, damit du dann Overwatch 2 dir nochmal geben kannst. I don't know, ich weiß es nicht. Diablo 4 wird bestimmt auch cool.
Diablo 2, ey. Aber das
Diablo 2 Remaster.
Diablo 2 Remaster, und vergiss nicht, Diablo Immortal noch, ne? Damit du schön auf dem Klo Diablo Immortal.
Glaubst du, dass sie, oder glaubt ihr, dass sie halt wirklich Diablo Immortal, dass sie sich trauen, das nochmal zu erwähnen?
Also wenn jetzt ein Cosplayer im Winnie the Pooh Outfit und rotem Shirt aufsteht bei so einer Konferenz und
mit sagt, was ist mit
Diablo Immortal eigentlich, ne? Dann würde ich das feiern. Aber ich kann mir vorstellen, Diablo Immortal nach dem ganzen Shitstorm, den sie bekommen, sie haben ja dieses Jahr, ich denke mal, viel davon ist auch eine Konsequenz daraus, dass sie einfach so auf die Fresse bekommen haben, was Immortal anging. Und das heißt ja nicht, dass Immortal was Schlechtes sein muss, aber es war das falsche Produkt zur falschen Zeit. Es wird mir so ein, ja, Quiet Release dann sein, ne? Wenn dann sagen sie, hey, ist morgen erhältlich, oder hier könnt ihr jetzt schon euch mal runterladen, fertig, aus, aber es wird nicht so ein großes Tamtam nochmal gemacht.
Ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann nach dem Trailer von Diablo 4 dann sagen, ey Leute, Diablo 4 kommt, hier ist das Gameplay, hier ist der Trailer, wird geil, aber um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, Diablo Immortal, Shadow Drop, bam, hier, spielt schon mal ein bisschen. Hätten sie das letztes Jahr gemacht, hätte sich, glaube ich, keiner darüber aufgeregt.
Nee, keiner hätte sich darüber aufgeregt, weil sie vorher einen fetten CG-Trailer zu Diablo 4 gezeigt hätten.
Ja. Mach mal die Diablo 4-Ankündigung und sag dann Diablo 2 Remaster Shadow Drop. Dann hast du die Leute dran.
Das auch.
Ja? Ja. Immortal ist dann fast schon mehr, das kannst du nicht mehr irgendwie positiv umdrehen, mm-hmm, die Meinung dazu. Na, also mal sehen allgemein, wie das wird bei der BlizzCon. Die haben ja auch schon irgendwie angekündigt, dass sie noch mal ein bisschen rigoroser da sind, hier nach dem, von wegen, ich glaube nicht, dass sie so groß Cosplayer mit entsprechend Protest-Signs und sowas da reinlassen. Einfach, was da für eine Stimmung herrscht und wie rigoros dann Blizzard damit umgeht, wird spannend zu sehen. Fast noch mehr als die Ankündigung, die sie haben.
Ja. Mhm. Das wird, ja, du hast vollkommen recht, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie da der Aufruhr oder die Aufruhr sein wird, versteht, dass Blizzard das wahrscheinlich so gut es geht unterdrücken wird, aber dann werden wir halt uns die Social-Media-Geschichten von den ganzen Besuchern anschauen und die wird man dann letzten Endes sehen und wie das dann genau ausfallen wird, das bekommen wir dann hoffentlich und ich hoffe auch, dass da so ein bisschen Tamtam gemacht wird, dass da ein bisschen Lärm gemacht wird. Weil die das einfach mal spüren sollen,
ja,
dass das stellenweise einfach Quatsch ist, was sie da in den letzten Wochen gemacht haben.
Das Schlechteste, was sie machen können, was gerne von solchen großen Firmen gemacht wird, ist die Schweigetaktik dann.
Ja,
ne? Also da wird einfach so, wir versuchen das so lange quasi nicht zu thematisieren, bis das von anderen Nachrichten verdrängt wird und dann ist es auch irgendwie schon gut.
Du meinst, ne? Wie Riot das macht?
Ja,
so sexuelle Belästigung. Oh, 10 Jahre Riot, hier, 10 Spiele, worauf ihr Bock habt. Alle schon wieder vergessen.
Ja. Ja, es ist eben so. Es wird von anderen Nachrichten verdrängt. Ich meine, so funktioniert die US-Politik momentan. Ne? Wenn du dann so viel Krams auf einmal machst, dann denkt keiner mehr an die Probleme, die du vorher verursacht hast. Und das wäre wirklich scheiße, wenn sie jetzt dann hier versuchen, das so quasi durchzudrücken und dann weiterzumachen, als ob nichts wäre. Die müssen zumindest vernünftig nochmal das adressieren und sich vernünftig positionieren auf die eine oder andere Art. Ne? Aber so diese nichtssagenden Floskeln und hier mal eine Pressemeldung, das wird's nicht reißen. Mhm. Diesmal alleine.
Ich stell's mir schwierig vor. Ey, du bist Blizzard, du bist ein Milliardenkonzern, du hast Aktionäre und natürlich willst du den chinesischen Markt irgendwie für dich gewinnen und dann willst du halt auch China nicht gegen dich bringen. Aber dann halt so einen Move zu bringen wie jetzt, wir haben ja bei Game Talk speziell darüber gesprochen, deswegen müssen wir es jetzt nicht wieder aufrollen. Mhm. Kompliziert, aber ich hoffe, dass da zumindest von den Leuten, die spielen, die das kaufen, dass da ein bisschen Lärm gemacht wird und dass wir da hoffentlich ein bisschen mehr Bewegung zu sehen bekommen.
Ja, wenn Blizzard nicht aufpasst, dann haben sie vielleicht die finanziellen Ergebnisse von Ubisoft an den Hacken oder sowas ähnliches. Ich habe das gerade hier vor mir. Ja, letzte Woche kam eine Pressemitteilung von Ubisoft, dass sie viele ihrer gesteckten Ziele, was jetzt die Einkünfte für das aktuelle Quartal quasi hier so angehen oder das aktuelle Geschäftsjahr, nicht erreichen werden. Ja? Ghost Recon Breakpoint und Division 2 haben sich bei Weitem nicht so gut verkauft oder so viel Geld eingespielt, wie sie es haben wollten. Und dazu Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion werden alle verschoben. Mhm. Ne? Also die sollten ja die meisten im Zeitraum von den nächsten 6 Monaten ungefähr rauskommen. Gods and Monsters ja auch sehr früh. Das sollte schon im Februar sein für ein Spiel, was auf der E3 angekündigt wurde und von dem wir gar nichts wissen.
Yeah.
Das fand ich schon sehr utopisch. Also vielleicht hätten sie es im Kämmerlein dann fertig gebaut. Aber haben angekündigt, die werden nun im Geschäftsjahr 2020/21 released. Das fängt ab dem 1. April 2020 an. Also muss man sehen, in welchem Zeitraum sie das jetzt verteilen. Und ja, das ist schon ziemlich krass. Also ich denke mal, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir eh schon so weit daneben liegen mit unseren Ergebnissen, dann brauchen wir auch nicht diese Spiele in diesem Quartal zu releasen, weil dann verpufft der ganze Effekt. Lass uns lieber Zeit nehmen und die mal richtig entwickeln.
Ja, die heftigste Zahl in dem Rahmen ist, dass der Aktienkurs danach um satte 29% gefallen ist.
Das ist
heftig. Das ist echt krass. Aber auf der anderen Seite, ohne Scheiß, cooler oder geiler Move von Ubisoft, dass sie gesehen haben, okay, wir haben Scheiße gebaut, Ghost Recon Breakpoint ist einfach nicht gut geworden, das Ding ist innerhalb von 2 bis 3 Jahren entwickelt worden und dann rausgehauen worden, hat nahezu nichts gemacht, das dem Vorgänger irgendwie nochmal eine Optimierung beschert hat, keine Verbesserung. Mhm. Du hast im Grunde genau dasselbe genommen und hast nochmal Elemente reingenommen, die irgendwie in anderen Spielen funktioniert haben. So ein Division zum Beispiel oder jetzt bei Assassin's Creed Odyssey, dass du halt dieses Loot-System hast. Das hast du auch auf Teufel komm raus in Breakpoint reingestopft. Und letzten Endes kam ein Spiel raus, das halt null Seele hatte. Einfach, es sah zwar schön aus, aber es war komplett von vorne bis hinten belanglos. Und das Gleiche muss man leider auch schon fast für Division sagen. An sich auch ein gutes Spiel, aber wenn du das mit dem Vorgänger vergleichst, nahezu 1:1 das Identische, keine Spitzen gesetzt, nichts Neues, nichts Spannendes, nichts versucht zu innovieren. Und das hat sich dann zum Glück, muss man schon fast sagen, in den Zahlen wieder gespiegelt. Und dass dann Ubisoft diesen Schritt jetzt macht und sagt, okay, wir haben Scheiße gebaut, wir geben jetzt allen unseren Entwicklern mehr Zeit, sei es ein Watch Dogs, wo sie halt echt viel reingebuttert haben und das halt auch echt viel wieder rausholen sollte eigentlich. Gods and Monsters, jetzt hast du noch mal Assassin's Creed, das wohl gerüchterweise eigentlich für die PS5 und also für die neue Konsolengeneration rauskommen sollte. Das sollte jetzt auch noch mal nach hinten geschoben werden, dass sie das wirklich wagen und auch diese 29% in Kauf nehmen. Mutiger und, wie ich finde, auch komplett richtiger Move.
Also es ist auf jeden Fall besser, dass sie jetzt von sich aus den Schritt gemacht haben, als wenn das langsam durchsickert und dann irgendwie nicht nur von wegen Panik an den Börsen und Shareholdern, sondern einfach, da hängen ja auch jede Menge Jobs dran. Ubisoft ist einer der größten Arbeitgeber, was Videospielproduktion weltweit angeht. Und es ist eine mega große Firma, aber sie sind ja auch welche, die ab und zu mal ein paar Risiken gehen normalerweise. Du findest auch durchaus dann innovative Titel bei Ubisoft. Mhm. Und das alles dann scheitert daran, weil das Ghost Recon nicht so geil funktioniert, wie sie es sonst gedacht hätten. Das wäre schon echt schade gewesen. Ich finde es auch, der beste Effekt ist es tatsächlich, dass die Spiele jetzt nochmal verschoben werden, einfach dass es nicht mehr unter diesem knallharten Rhythmus passieren muss, weil die alles an Zeit, egal wie viele Leute du hast, mehr Zeit ist besser, um dem Crunchen entgegenzuwirken, um der Spielqualität einfach nochmal ein bisschen Raum zum Atmen zu geben und vielleicht mal Systeme zu überdenken und du siehst, was mit Battlefront 2 passiert ist vor einigen Jahren.
Absolut, ja.
Na, das ist das beste Beispiel. Dieses Spiel ist zerschellt eben an der, weil es gerade, das war der Fixpunkt, wo alles übergekocht ist wegen Lootboxen. Ja. Na, und seitdem kann EA das auch nicht mehr zum Beispiel in der Form machen, muss sich neu orientieren. Und wenn die jetzt gesehen haben, oh, wir sind vielleicht auf dem Kurs und diese Spiele sind auch schon quasi so hier für Microtransactions worden, ne? Damit werden wir einfach nie nochmal so durchkommen. Ja. Nehmt lieber die Zeit, um den Spielen mehr Luft zu lassen und vielleicht auch mal diese Konzepte zu überdenken. Ja. Geld verdient werden muss auf die eine oder andere Art, um diese Spiele zu machen, aber das kann man bestimmt auch machen, ohne dass sich die Leute geschröpft fühlen die ganze Zeit.
Die hätten noch theoretisch die ganzen Entwickler auch einstellen können, also so wie EA aus der Vergangenheit.
Ja, aber da kannst du die Firma, dann kommt wieder Vivendi und will aufkaufen oder
ja,
so.
Ja, ist schön, dass wir es immer alles mit EA vergleichen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als damals ein Command & Conquer angekündigt wurde als Shooter aus der Renegade, da wurde das Spiel einfach eingestellt, weil es irgendwie den Qualitäten nicht entsprach. Und das hätte Ubisoft theoretisch ja auch machen können, sagen wir, Gods and Monsters entspricht nicht unseren Erwartungen und wird jetzt eingestellt.
Du weißt ja nicht, ob das der Grund ist. Hier steht ja nichts von wegen, ey, die Spieler hätten mehr Zeit gebraucht, deshalb machen wir das, sondern sie haben es reingepackt und es wird in der Pressemitteilung auch konkret gesagt, weil sie hier, Ubisoft expects a very strong lineup in fiscal 2020-2021 with the release of 5 AAA games. Mhm. Dann hast du einfach ein Geschäftsjahr, du weißt, dass du mit dem aktuell nichts reißen wirst, weil das Ergebnis so weit rund ist. Du verschiebst alles da rein und da hast du welche Sachen, die möglich gute Hits sind und dann hast du auf einmal auch dann in den Bilanzen dann auch ein sehr, sehr gutes Jahr, was wieder auch sehr positiv darauf zählt.
Aber glaubt ihr, wenn die jetzt auf das zweite Halbjahr 2020 verschieben, müssen die Spiele ja theoretisch auch für die PS5 und Xbox One erscheinen,
nein,
oder?
Bis
Xbox Scarlet.
Naja, manche darauf, wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Release-Politik sein wird. Ne? Ich spekuliere ja immer noch viel darauf, dass wir wahrscheinlich ein Spiel-Release haben werden und es steht auf der Packung drauf, auch für Scarlet, auch für PS5, dass du nicht
einen separaten
Release haben musst. Und die geben sich ja Zeit bis zum fiskalen Ende 2021, also bis zum 31.03.2021. Mhm. Das heißt nicht, dass alles nur im November oder so erscheinen wird.
Das ist eigentlich ein smarter Move. Sie haben dieses Geschäftsjahr abgestempelt und meinen, okay, ist eh vorbei und nehmen halt ihre geilsten Sachen und versuchen es mit dem nächsten Geschäftsjahr eigentlich wieder rauszuholen, indem sie halt noch mehr als sowieso schon in ihrer Pipeline haben. Deswegen, ey, ist ein guter Move. Ich glaube, diese 29%, die hören sich jetzt krass an, aber das wird sich alles, glaube ich, wieder ins richtige Licht rücken. Vor allem, wenn du dir halt die Spiele anschaust. Watch Dogs ist zwar ein Spiel, das ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verbraucht, aber dadurch, dass du halt diesen neuen Kniff drin hast, du hast keinen Hauptprotagonisten, du hast halt eine neue Mechanik drin, die, wo du im Grunde jeden spielen kannst, du hast Gods and Monsters, das super interessant aussieht, wir haben leider nie was Richtiges gesehen, aber sie versuchen da was Neues und du wirst 100% auch für die nächste Konsolengeneration das ein oder andere interessante Spiel sehen.
Ganz im Ernst, so gut wie
Wo ist Skull and Bones? Hey,
Beyond Good and Evil hast du noch.
Beyond Good and Evil.
Das hab ich auch ganz vergessen.
Und nicht vergessen eben das Rainbow Six, was sie hier noch haben. Rainbow Six Siege ist deren größter Geldmacher oder so, ne? Wie viel hatten die jetzt? So 50, 60 Millionen Exemplare mittlerweile verkauft für die Leute?
Ist das nicht sogar Free-to-Play?
Nee, ist nicht Free-to-Play, nee? Aber die haben wieder ein neues System eingeführt.
Also auf jeden Euro Fall, die haben die Kurve gekriegt nach dem eher holprigen Start und das ist auch ein ganz beliebtes Franchise mittlerweile wieder geworden und ein großer Moneymaker für die.
So E-Sport-Titel mittlerweile.
Eben, ne? Also die werden sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, der nächste Teil wird ja einen PvE-Modus haben. Also,
oder endlich mal wieder.
Also Left 4 Dead-mäßig, ne?
Wirkte halt ein bisschen so, ne? Also, wir wissen es halt noch nicht, aber. Das
wurde, glaube ich, auch verschoben jetzt.
Ja, das wurde auch verschoben. Left 4 Dead, das wäre schön. Nein, Rainbow Six.
Ja, genau, das wurde mit auch verschoben. Ganz zurück, ich bin mal mit Yves Guillemot im Taxi gefahren.
Wirklich?
Warum? Ja.
Was?
Habt ihr euch ein Taxi geteilt?
Wir haben uns ein Taxi geteilt, tatsächlich.
Okay, ich hätte originell ein Mini-Interview geführt.
Wir haben ein bisschen geklönt. Ich weiß auch gar nicht mehr, es ist auch schon viele Jahre her. Ich war auf einem Event in Italien. Und da ging es um Lenkräder. Ich war bei der Formel 1 da gerade. Und die haben da Thrustmaster, glaube ich, hat Lenkräder vorgestellt. Und da hing Ubi mit drin. Oder zumindest, weil die da auch mittlerweile Partnerschaften hatten. Und es hat sich so ergeben, dass zu der Location, wo wir danach hingefahren sind, ich mir mit Yves Guillemot ein Taxi geteilt habe. Und wir ein bisschen geklönt haben. Hätte ich immer mal mehr nach Shares, meinem guten Kumpel Yves, gefragt, ne?
Wo ist Splinter Cell? Ja.
Oh, Splinter Cell.
Ah ja, Splinter Cell, genau. Das wäre auch zum Beispiel, das oh, ist überhaupt gar nicht mehr aufgetaucht.
Habt ihr wirklich Bock auf Splinter Cell?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, doch.
Du hast doch auch Bock auf Splinter Cell. Guck dir dein Handy an.
Ach, da war ein Handy, ich hab's gar nicht gemerkt. Das ist auch was wir übrigens, apropos, wir hatten auch uns angedacht, eventuell heute schon mal einen kleinen Blick darauf zu werfen, so ein bisschen dieses Jahr zu resümieren, dezent, ne, um da mal einen Blick auf nach vorne zu werfen. Da wird die Zeit heute nicht dazu reichen, aber es werden wir gegebenenfalls gerne nochmal in den anderen Sessions nachholen. Und es wird ja nochmal die Jahresabschluss-Podcast geben, also keine Angst.
Oh ja. Ne, wird das wieder so 5-6 Stunden wieder?
Wie der PlayStation 3-Podcast?
Ja, da kommt der fünfte Teil jetzt noch mit 3,5 Stunden ungefähr.
Ey, das habe ich vorhin Gregor gefragt, aber ich frag dich das nochmal, du warst nicht im Raum. Es gab, in diesem Spieljahr gab es nur 2 Spiele, die 90er-Marke durchbrochen haben.
Dieses Jahr?
Kannst du diese 2 Spiele nennen?
Ja.
2 Spiele?
Durchschnittlich bei der Kritikerwertung.
Ja, also über, genau.
Okay, Resident Evil 2?
Alter, nicht schlecht. Mhm. Okay, ja, das stimmt.
Und, würde ich Sekiro sagen?
Du bist super gut, das habe ich auch gesagt.
Not bad.
Very good.
Not bad. Sekiro, es gab nur 2 90er-Titel dieses Jahr.
Wobei du aber sagen musst, es ist allgemein ein sehr starkes Jahr, finde ich, was Spiele angeht.
Findest du?
Ja, ist Trails of Cold Steel 3 rausgekommen.
Ach, oh, die Nummer schon wieder, ey.
Das ist geil, was wollt ihr denn?
Ich weiß es nicht, also ja, es ist schon, es ist natürlich ein gutes Jahr.
Nein, ich wollte nur sagen, es ist allgemein ein sehr gutes Jahr und wir sind noch nicht mal fertig. Und über Death Stranding werden wir eh noch mal sprechen.
Glaubt ihr, es wird ein 90er? Das hilft dir nicht sagen.
Wir dürfen gar nichts dazu sagen.
Oh, ich hoffe, wisst ihr am Freitag dann?
Erinnert ihr euch an das Spielejahr? 2017 war das, kam Nier, Breath of the Wild und die Persona Switch, ja, innerhalb von 5-6 Wochen.
Oh, ja. Horizon Zero Dawn.
Und Horizon
eine Woche vor.
Ohne Scheiß, dieses Jahr, das flasht mich bis heute. Mm. Ich finde das einfach
das war krass. Gut.
Ich höre, dass manche Persona 5 jetzt noch spielen sogar.
Ich habe einen Speicherbug drin gehabt. Und seitdem habe ich, jetzt warte ich auf Royal. Das werde ich mir, glaube ich, echt nochmal geben.
Wirklich?
Ja.
Bist du Royal nochmal wegen dem neuen Charakter?
Naja, es gibt super viele neue Events, du hast halt echt neue Story drin und die haben auch tatsächlich auch das Wort gesagt oder den Satz, dass sie versuchen oder dass sie wissen, dass die Story vielleicht ein bisschen zu übergequollen ist und dass sie versuchen zu streamline und das finde ich echt cool. Also ich werde mir The Royal werde ich mir schön nochmal geben.
Ja, vielleicht ist es jetzt knackiger, wo sie die Homophobie ein bisschen rausgenommen haben.
Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, dass sie das rausnehmen. Aber auch dieses, wie heißt das, Persona Scramble für Switch?
Ja, das Dynasty Warriors Ding meinst du?
Ey, das soll auch gar nicht mal so scheiße sein.
Mal gucken. Das Persona für 3DS,
Persona Q. Das ist aber ein Dungeon Crawler. Ah, okay. Das letzte physische 3DS-Spiel, glaube ich, ist es gewesen. Yeah. Leute, die Zeit reicht natürlich für vieles nicht mal. Wir werden das gerne nochmal weiterführen. Tauscht euch gerne unten in den Comments aus. Wenn ihr noch Nachfragen habt, gerne dran denken, das Liken, die Glocken dranhauen, damit ihr die Videos bekommt und natürlich auch den Supporters Club unterstützen. Glocke, genau. Jetzt kommt das zweite Halbfinale vom Nerdquiz.
Wirklich?
Mhm.
Mit wem?
Mit Fabian, mit Schröck und mit Colin. Die sind dabei. Die spielen um den Finale.
Hast du deine Runde eigentlich gewonnen?
Das werden meine Gegner sein.
Du hast das erste Halbfinale gewonnen.
Wer werden wir jetzt Gegner sein? Wird spannend. Könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß, Leute. Tschüss.